Jesus, Name über alle Namen. Wir besingen diesen Namen, wir lieben diesen Namen, wir verehren diesen Namen, wir beten diesen Namen an und Kraft liegt in Jesu Namen. Halleluja. Mein Thema heute ist gutes Leben. Es kommt nicht von ungefähr. Man braucht eine Kraft, die das von hinten anspornt, antreibt, uns motiviert, uns Gnade schenkt und wie auch immer. So, ich lade euch ganz herzlich noch für morgen ein. Morgen geht's weiter. Heilung von inneren Verletzungen. Am Sonntag werde ich darüber sprechen. Was macht uns Gott ähnlich? Was bringt uns Gott am allernächsten? Wenn du mit Gott viel umgehst, färbst du wie ein Chamäleon von Gott ab. Am Schluss nimmst du die göttliche Farbe. Die Farbe blau oder lila oder was, welche Farbe auch immer. Welche Farbe hat Gottes Gesicht? Da fragt man sich manchmal. So. Was macht uns Gott ähnlich? Und nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, geöffnete Augen für die unsichtbare Welt. Dass du nicht nur die Person siehst, sondern hinter der Person siehst du den ganzen Anhang. Die ganzen Hintergründe, die ganzen Motive. Was wir normalerweise sehen, ist nur die Spitze eines Eisberges von einem Menschen. Nur die Spitze eines Eisberges. Der Mensch ist noch viel mehr als das, was du siehst. Also darüber werden wir sprechen. Und Gott muss uns die Augen öffnen. Dass wir erkennen, welcher Geist hinter einem Menschen ist und welcher Geist den Menschen motiviert. Gutes Leben kommt nicht zufällig, nicht von ungefähr. Man muss etwas tun. Unkraut wächst von selber, da musst du gar nichts machen. Dornen und Disteln wachsen von selber. Das Ungeziefer vermehrt sich von selbst. Also das Negative vermehrt sich von selbst, dafür musst du nicht sorgen. Aber das Gute, Kulturpflanzen, da musst du etwas unternehmen. Da musst du Opfer bringen, da musst du verzichten, da musst du hart arbeiten. So, als Gott die Menschen aus dem Paradies vertrieb, was auch immer die Ursache und der Grund gewesen ist und wieso auch das alles so kam, da hat Gott etwas gesagt und darunter leiden wir immer noch. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Und ich möchte heute über Dornen und Disteln sprechen, die uns ständig begegnen. Ich werde nie vergessen, da kommt in Stuttgart, arbeite für Jesus, diene für Jesus und so weiter. Da kommt jemand und sagt, Pastor, du arbeitest so viel, du musst auch mal Urlaub machen. Und ich habe ein Grundstück, das kannst du haben, für billiges Geld, also gar nicht viel, ein paar D-Mark. Und wir sind dann zum Notar gegangen, nur so pro forma bezahlt und unterschrieben. Ich habe das Grundstück gar nicht gesehen, aber es gekauft, ohne gesehen zu haben. Dann gehe ich hin, also nach dem Vertrag will ich das Grundstück sehen, Dornen und Disteln. Also lauter, also so viel Unkraut. Zuerst muss ich mal die ganze Zeit roden und roden und roden und weißt du so, Dornen zu entfernen, das ist kein Vergnügen. Und es geht auch gar nicht so schnell weg, bis man gerodet hat. Nachher habe ich das Grundstück verkauft und schon gutes Geld damit gemacht. Aber das Roden von Dornen und Disteln ist kein Vergnügen. Ich weiß, was hier der Herr Jesus oder was die Bibel uns sagt, Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Wo du hingehst, wirst du nur Dornen und Disteln finden und im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Es gibt keine Rosen ohne Dornen. Es gibt's, aber diese Rosen taugen nichts. Die Rosen oder Dornen taugen nichts. Schöne Rosen haben immer Dornen. Immer Dornen. Und wenn du die Rose pflücken müsst, dann wirst du dich daran verletzen. Unwillkürlich, irgendwann mal kommst du an so einen Dorn. Weißt du, es sieht schön aus, aber es gibt nichts im Leben ohne Stacheln und ohne Dornen. Es gibt nichts in dieser Welt. Hinter jedem Guten und etwas Gutem und etwas vielleicht anscheinend Guten, es verbirgt sich immer was Schlechtes. Immer sind Dornen und Disteln. Hinter allen guten Dingen ist ja Leidvolles manchmal, manchmal Schweres, manchmal ja, Schwierigkeiten. Das sind die Dornen. Die wachsen auf unserem Weg. So, der Teufel kommt immer zu uns Menschen mit Gutem. Weißt du, schöne Rose. Aber du greifst und hältst dich fest und plötzlich hast du die Hand voller Stacheln. Als ich in Texas war, also unterwegs, hat man gesagt, da müsst nicht groß Obst sorgen, überall wachsen Kakteen, also Kaktusse. Aber die sind so stachelig, und die rauszumachen, und dann musst lernen, diese Kaktus zu schälen und nicht in den Stacheln zu kommen. Und wenn du einen Stachel drin hast, dann brauchst du, und da habe ich etwas gelernt, brauchst du einen anderen Stachel, um wieder den Stachel rauszuziehen. Man zieht den Stachel, das ist ein Kunststück, und das ist ein Geheimnis, man zieht einen Stachel mit einem anderen Stachel aus. Also Dornen und Disteln werden auf deinen Weg wachsen. Das Wunderbare, also das sieht gut aus. Weißt du, der Teufel kommt zu dir mit Angeboten, verführerisch, also verlockend, und er sagt dir nie die Nachteile. Er sagt dir nie die Nachteile. Und deshalb ist so die Verführung. Du siehst das Gute, willst das Gute haben, aber du erfährst nie die Nachteile. Dornen gehören zum Leben dazu. Du musst ehrlich und realistisch sein, wenn du etwas Gutes haben willst. Es hat seinen Preis. Es hat seinen Preis. Es gibt nichts ohne Dornen und ohne Disteln. In Schweden habe ich entdeckt, wie viele Sorten von Disteln es gibt. Also Disteln, das ist eine Vielfalt. Also nicht nur, dass nur so ein Distelstrauch da ist. Nein, da gibt es verschiedene Farben und dann auch die Schmetterlinge färben dementsprechend ab. Und Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Sieht schön aus, verlockend, dicht, schonend, alles und so weiter. Aber hast Schwierigkeiten. Du fasst es kaum an und schon sticht es dich. Du nimmst es in die Hände und sagst, oh, ich freue mich, das habe ich. Aber da plötzlich kommen Widerstände, Krankheiten, Anfechtungen, Probleme, Sorgen, Ängste, Schwierigkeiten. Weißt du, da freust dich über das schöne Geschenk, das der liebe Gott dir gibt. Und ich habe mich riesig gefreut. Aber dann diese Dornen, dieser Wildwuchs, der hat jahrelang nichts gemacht. Verstehst du, andere haben sogar noch ihren Müll abgeworfen. Und das muss das Grundstück gereinigt werden. Und das ist, was unser Leben ausmacht. Gott schenkt unser Leben und unser Leben muss gereinigt werden, entrümpelt werden, entdornt werden. Entdornt werden. So, du freust dich, kaum hast es in der Hand, da passiert ein Unfall, kommt eine Krankheit oder Konflikte, Komplikationen, Krisen, Schwierigkeiten. Plötzlich taucht irgendwas auf und sagst, mal, wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich mich nicht drauf eingelassen. Weiß nicht, ob du sowas schon gedacht hast, aber ich habe es öfters gedacht. Weißt du, da denkst du, wunderbar. Aber alles, was so wunderbar aussieht, hat seinen Preis. Das gute Leben hat seinen Preis. Dornen und Stacheln und so weiter, das fressen sich ins Fleisch ein. Da denke ich nur an den Apostel Paulus. Der hat so einen Pfahl im Fleisch, auch so einen Dorn im Fleisch. Und was hat er alles gemacht, um mit diesem Dorn rauszukommen? Der hat keinen zweiten Dorn gehabt, womit er da rausschaben konnte. Und dann hat er gebetet, gefastet und Gott gefragt. Und der Herr hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Eigentlich mit Dornen können wir nur fertig werden, wenn wir uns an der Gnade Gottes genügen lassen. Fang an, das gute Leben anzuleben. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Das will gelernt sein, mit Disteln und Dornen umzugehen. Großzügig zu sein, das sind Dornen. Verstehst du, darüber hinwegzusehen, zu ignorieren. Oder Handschuhe anziehen, dicke Handschuhe anziehen, Lederhandschuhe anziehen. Oder wie auch immer. Dafür musst du sorgen, dass du dich in Acht nimmst. Wenn du schon dieses Ding hast, wie gehe ich damit um? Wie bearbeite ich das? Und manchmal denkst du, du hast jetzt alles ausgerottet, jetzt bist alles sauber und irgendwo kommt wieder so eine Wurzel hoch. Manchmal eine Wurzel der Bitterkeit, Wurzel der Zweifels, irgendwie. Du hast es gar nicht gesehen. Das Unkraut sieht man nicht, aber Dornen und Disteln werden auf deinem Feld automatisch wachsen. Da verliebst dich, und dann nimmst etwas, baust was auf und dann bist du an einem Ende gerade fertig mit der Renovierung, kannst hinten wieder anfangen. Und ich weiß, was das ist. Also du freust dich, wie wunderbar, wie schön das ist. Als ich die Kirche drüben renovierte, ich war an einem Ende fertig, habe gesagt, Gott, ich danke dir, endlich fertig. Und jetzt auf der anderen Seite konntest du schon wieder anfangen mit der Renovierung, mit der Reparatur, da fehlt wieder was und so weiter. Dornen und Disteln tauchen auf, plötzlich kommen Schmerzen, plötzlich wird deine Arbeitsstelle gestrichen, aus welchen Gründen auch immer, hast du dich gefreut, fortgebildet, gelernt und ja, dich braucht man nicht mehr. Oder die Produktion wird eingestellt, die Firma wird übernommen. Jetzt nach der Wende haben die Leute hier in der Warteschleife lange gewartet, bis sie was anderes, was Neues bekommen haben. Manche haben noch nichts bekommen. Plötzlich gehen die Mittel aus, dann beginnst voller Freude, voller Enthusiasmus und plötzlich geht die Kraft dir aus. Schaffe nicht, das ist mir zu viel, bin überfordert. Also das sind die Situationen, wo wir hineinkommen. Dornen und Disteln wachsen auf deinem Weg. Plötzlich passiert etwas Unvorhergesehenes, etwas ungeplantes, Hochwasser kommt, ein Sturm kommt oder irgendeine andere Krise passiert. Solche Dinge passieren. Plötzlich erlöscht das Feuer die Begeisterung. Oh, wenn es nur Feierabend wäre, wenn ich nur nach Hause gehen könnte, wenn ich nur aufhören könnte, wenn ich in die Rente gehen könnte. Weißt du, da denkt man immer wieder, wenn es nur Schluss wäre, endlich mal mit den ganzen Herausforderungen. Plötzlich passiert nichts mehr. Du hast so viel investiert, so viel hineingepumpt. Plötzlich trennen sich die Leute von dir. Oder plötzlich ziehen die Leute weg, müssen wegziehen, weil keine Arbeit ist, wenn ich denke, was jetzt in Europa im Augenblick passiert, da ziehen Menschen von einem Land zum anderen, um Arbeit zu finden. Die Spanier kommen zu uns und wir gehen nach Spanien. Versteht? Oder die Türken und die anderen. Ja, plötzlich müssen Leute wegziehen, weil die Mieten zu teuer sind. Das ist ein ganz großes Problem, was wir hier haben. Also Leute müssen hier aus Berlin-Mitte wegziehen, nach Erkner oder was weiß ich, irgendwo am Rand der Stadt, wo die Mieten noch erträglich sind. Und dann können sie kaum mehr in Gottesdienst kommen, weil das zu weit ist und was auch immer ist. Plötzlich sollst du für etwas danken, was gar nicht mehr ist und nicht mehr gibt oder was du nicht mehr hast. Für die leeren Krüge, wie wir die Tage gehört haben. Danke, Herr, für die leeren Krüge, dass wenigstens das ist. In Schottland war ein Pastor, Schotten, du weißt ja, die sind sehr sparsam und geizig. In Schottland war ein Pastor, da war kein Kollektenbeutel da, da hat er seinen Hut genommen und ließ rumgehen. Und der Hut kam nicht zurück. Und der Hut kam doch zurück, endlich nach einer ganzen Weile, aber da war nichts drin. Dann sagte, lieber Gott, ich danke dir wenigstens, dass ich meinen Hut wieder habe. Verstehst? Danke, dass du wenigstens die leeren Krüge hast, noch deinen Hut hast, deine Mütze. Plötzlich tauchen Schmerzen auf, du blutest und verblutest oder brichst dir das Bein oder kriegst einen grauen Star oder die Füße machen nicht mehr mit, das Herz macht nicht mehr mit, die Kräfte lassen nach. Das passiert plötzlich. Du hast so gut angefangen. Deshalb sagt die Bibel, schaut nicht auf den Anfang an, sondern auf das Ende. Das Ende ist ausschlaggebend. Wie enden wir? Wie endest du? Wie ende ich? Wie endet die Sache? Plötzlich wird jemand krank, ein Pflegefall. Plötzlich fragen wir uns, warum gerade mich? Gerade, Herr, kannst du nicht zu den anderen Leuten gehen und heimsuchen? Warum muss gerade bei mir das passieren? Was habe ich verbrochen? Manchmal verstehst du die Welt nicht und Gott nicht. Und trotzdem, in all diesen schwierigen Situationen, Gott will uns trösten. Das gute Leben kommt nicht von ungefähr. Dornen und Disteln wachsen auf unserem Weg. Tröste dich damit. Gott hat es gesagt. Das ist eine Vorherbestimmung. Und lass dich jetzt an der Gnade Gottes genügen. Das ist, was ich weitergeben möchte. Gott versucht uns zu trösten. Er sagt, ich bin bei dir, auch wenn Dornen und Disteln wachsen. Ich bin bei dir. Sei getrost. Und jetzt versuch mit Gottes Hilfe, mit der Axt oder Schwert oder was weiß ich, diese Dornen da abzuschneiden und auszurotten mit den Wurzeln. Es ist etwas Kompliziertes, etwas Schwieriges, denn ohne Kampf kein Preis, kein Sieg, kein Lohn. So, viele kapieren das nicht und denken, ich bin im falschen Film, dass ich diese Probleme hier habe, dass ich diese Anfechtung habe, dass da kommt nichts mehr. Verstehst du, dass wir in einer falschen Gemeinde sind? Nein, Gott lässt uns manchmal auch warten und so weiter und er will sehen, wie reagiere ich darauf. Wie reagiere ich? Bekomme ich Angst? Gerate ich in Panik? Oder ziehe ich diesen Dorn raus mit einem anderen Dorn? Das Kreuz ist so ein Dorn, was uns die Dornen entfernen hilft. Das Kreuz Jesu Christi ist ein Hilfsmittel. Der Herr setzt das Kreuz an und der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir müssen die praktische Seite des Kreuzes mal kennenlernen. Die meisten Leute, die denken in Leiden, Schmerzen, Hingabe, Verlust. Nein, das Kreuz hat auch Schönheiten. Das Kreuz ist voller Perlen. Ich habe hier auch so ein Kreuz. Das sind 60 Perlen, 60 Edelsteine, irgendwo aus dem Himalaya. Ja, aber das Kreuz hat auch die Schönheit. Nur nebenbei, voller Brillanten, voller Edelsteine. Weißt du, das sind Dornen da. Am Kreuz. Aber da gibt es auch eine Schönheit noch am Kreuz. Die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes, die ist versteckt. Die sieht man gar nicht. Gott kommt in Bescheidenheit, in Geringfügigkeit, in unscheinbar. Er kommt, damit die Menschen ihn annehmen, nicht wegen den Vorteilen, nicht wegen den Segnungen, sondern aus Liebe. Gott will, dass wir ihm aus Liebe nachfolgen. Ein gutes Leben bekommt man nicht ohne Schmerz, ohne Stress. Ohne Kampf, ohne Blut, ohne Blutvergießen. Ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Verstehst du, du möchtest die Segnung Gottes haben, aber du hast noch keinen Tropfen Blut verloren. Guck mal, Jesus hat gekämpft, Wasser und Blut geschwitzt. Wer das gute Leben haben will, der muss die Dornenkrone auf sich nehmen. Das ist die Krone, die später in Gold verwandelt wird, in Edelsteine verwandelt wird, diese Dornenkrone. Und den muss man manchmal ziemlich lang tragen, diese Dornenkrone. Ein paar Beispiele aus der Bibel, aus der Geschichte. Weißt du hast große Berufungen, große Rufe Gottes in deinem Leben. Du weißt von der Verheißung Gottes, das ist mein Weg. Gott will mich auf den Thron bringen. Denk an Josef. Da werden meine Mutter, mein Vater, meine Brüder und Schwestern sich alle vor mir verbücken und sagen, großer Josef. Aber zuerst einmal geht's runter. Gibt's Dornen zu lecken. Zuerst kommt er hinter Schloss und Riegel. Zuerst wird er vergessen, verkauft. Hinter dicke Mauern, wo keinen Drinnen mehr gibt. Er wird immer mehr eingeengt. Seine Bewegungsfreiheit. Das ist, wie Gott manchmal Menschen führt. Die Gefängnisse früher, die waren nicht so bequem wie heute, dass du einen Fernseher hast und dergleichen. Das waren Verliese, da gab es Ratten, Ungeziefer. Und wenn du keine Verwandte hattest, war es verlassen. Deine Wäsche wurde nicht gewaschen. So groß verstehst du, ja, da bist du verlumpt. Und in so einem Gefängnis sitzt Josef und wird vergessen. Josef ist ein Bild für einen Menschen, der unter Druck geraten ist, der Großes vorhat, oder Gott mit ihm Großes vorhat, aber der jetzt unter Spannung, unter Probleme kommt. Und das ist das Leben. Durch Extremsituationen werden wir reif für die Herrlichkeit Gottes, für unsere Entfaltung, für unsere Entwicklung. Und Josef ist so ein Patriarch geworden durch diesen Druck und durch diese Spannung, was er aushalten musste. Und das will gelernt sein. Weißt du, lieber Jesus, ich liebe dich. Oh, du bist so süß. Und die Süßigkeit ist nur kurz. Und dann kommt die ganze Bitterkeit von Jesus, was du alles so durchmachen und auskosten musst. Josef hat hier diesen Druck erleben und durchleben und überleben müssen und warten müssen, bis die Stunde Gottes kommt. Ich bin berufen. Aber Herr, wo ist jetzt die Berufung? Vielleicht denkst du auch manchmal so, jetzt lebe ich schon 40 Jahre und habe noch nichts gesehen vor der Berufung. Josef war ein Liebling des Vaters. Weißt du, zu Hause hat er so schön gehabt, einen bunten Rock. Königsrock hat er gehabt oder was ähnliches. Die Brüder haben ihn gehasst, nicht mögen. Josef muss Extremsituationen durchmachen. Dornen und Disteln wachsen auf deinem Weg. Du kannst noch so fromm sein, noch so gläubig sein, noch so gottergeben sein, noch so gottesfürchtig sein. Dornen und Disteln wachsen auf deinem Weg. Und du musst lernen, die Spannungen zu ertragen. Und dann, wie reagiere ich auf Spannungen? Meine Brüder werfen mich in die Grube. Wie verkrafte ich das? So wie deine Geschwister dich behandeln. Ach, was willst du? Du hast nichts zu melden. Du wirst nicht ernst genommen. Nur als Beispiel. Verkauft, verraten, verleugnet, verstoßen, abgelehnt. Dornen und Disteln ist die Ablehnung. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Wir wollen selbst uns entfalten. Dornen und Disteln ist ein Zeichen, ich will mit euch nichts zu tun haben. Ich will meine Rose sein. Für mich. Und du musst lernen, nicht nur Herr zu sein, sondern du musst lernen, auch ein Sklave zu werden. Ein Sklave, um Herr zu werden. Sklaven werden zuerst mal ganz tief runter bedrückt und unterdrückt und dann erst, so wie Josef, der kann Träume deuten. Der hat einen höheren Geist in sich und er hat es auch gehabt. Aber der konnte sich nicht entfalten, solange nicht die Stunde Gottes gekommen ist. Also nicht nur ein Freier musst du lernen, als du so frei bist, sondern auch als Gefangener. Wie lebst du als Gefangener? Vergessen. Die mögen mich nicht. Und weißt du, anderen hast du gedient, andere hast du ermutigt und selbst wird es vergessen vom Bäcker und Mundschenk. Bis nachher Gottes Stunde kommt. Nöte kamen im Leben von Josef und sie hielten sogar eine ganze Weile an. Und er musste einiges aushalten und es wurde immer dicker, die Dornen wurden immer größer, die Stacheln wurden immer schärfer. Schwierigkeiten steigern sich im menschlichen Leben. Je länger du lebst und je länger du mit Jesus lebst und weißt du, glaub nicht auf diese Lüge. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, dass es alles schön, glatt, wunderbar, herrlich ist. Nein, es geht, wird ganz scharf geschossen. Da wird mit Munition nicht gespart. Draußen in der Welt, da wird scharf geschossen und das Leben wird von Tag zu Tag härter. Es wird so hart, dass manchmal sich denkt, wer wird noch überhaupt selig? Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, auch in der Endzeit. So, Josef muss lernen, weißt du, die Schwierigkeiten wurden immer vielschichtiger, vielseitiger, umfangreicher. Die gingen an die Substanz. Da sitzt im Gefängnis, keiner ruft dich an, keiner besucht dich, keiner bringt dir Obst, keiner bringt dir einen Kuchen, keiner bringt dir frische Wäsche. Und er blieb ganz allein. Und trotzdem in dieser Situation blieb Josef Gott treu und sich selber. Und das ist das, was ich hier weiter empfehlen möchte. Leb das gute Leben, bleib dir selbst treu und bleib Gott treu. Sich selber treu bleiben und Gott treu bleiben. Er wurde verleugnet, aber er hat sich selbst nicht verleugnet. Er sagt, ich bin Josef, ich bin ein Berufener. Gott ist mit mir und ich werde eines Tages König sein, ob die Leute glauben oder nicht. Er hat an der Vision festgehalten, auch wenn alles dagegen sprach. Gutes Leben kommt nicht von ungefähr, ist nicht selbstverständlich, wird einem nicht in die Wege gelegt. Glaubt es, selbst die Millionäre, selbst die müssen hart kämpfen und das behalten, was sie, der Vater ihnen womöglich erwirtschaftet hat. Josef hatte vor Gott und sich selbst Respekt. Nein, ich werde mich nicht verleugnen. Ich lasse mich nicht als der Dreck behandeln. Ich bin zwar Dreck, aber ich lasse mich nicht als Dreck behandeln. In meiner Seele bin ich König. Und das ist das, was sie machen, ist unter meiner Würde. Ich mache nicht alles mit, was sie mir sagen. Ich lasse mich lieber ins Gefängnis bringen. Und vielleicht ist manchmal das Gefängnis die Befreiung für einen. Das Krankenhaus die Befreiung für einen. Arbeitslosigkeit die Befreiung für einen. Jetzt kannst du endlich mal frei sein. Und dich entfalten. Verstehst du, im Gefängnis ist er frei vom Potiphar. Josef ist nie mehr zu Potiphar zurückgekommen. Aber der Potiphar musste ihm dienen. Musste sogar Potiphar was später seinen Mund schenken. Verstehst du? So, gutes Leben. Er verlor nie die Selbstachtung. Die Würde zu sich selbst. Und es ist so wichtig, dass du mit erhobenem Haupte dastehst und deine Würde nicht verlierst. Man kann mit dir nicht immer alles machen, was du willst. Die Welt kann es versuchen. Aber du bist immer noch ein berufener Gottes, ein auserwählter Gottes. Paulus hat sogar mit Ketten im Gefängnis gepredigt und der Soldat stand in der Versammlung und hat unter Ketten hat er einfach den Leuten gedient, hat sie nicht unterkriegen lassen. Er wusste, ich bin ein auserwähltes Werkzeug und ich bleibe ein auserwähltes Werkzeug. Egal, was die Leute mit mir machen und wie sie mit mir umgehen. Er wusste, was er war. Und er behielt sein Format, seine Persönlichkeit, das innere Ich. Und du bist nur so stark, wie dein inneres Ich ist. Nicht dein Ego, ich werde die nächsten Tage irgendwann mal über das Ego sprechen, aber dein inneres Ich, so stark, wie du innen drin bist. Er ging lieber ins Gefängnis, als dass er sich versündigte. Er nahm lieber menschliche Strafe auf sich, anstatt dass er vor Gott verworfen werde, von Gott verworfen werde. Er hat den Test bestanden im Haus Potiphars. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Und die Frage ist, lässt du dich unterkriegen? Willst du das gute Leben leben? Dann steh auf deinem Platz, stell dich auf deine Hinterfüße, beiß dir alles deine Zähne zusammen und sag, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft werde ich schaffen. Ich werde es überleben. Irgendwie werde ich es überleben, wie auch immer. Die Tests sind die Dornen und die Stacheln. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Das ist ein Gebot Gottes, kannst hingehen, wo du willst. Überall wirst du auf Dornen und Disteln stoßen. Die Sticheleien, verstehst du? Du bist im Arbeitsplatz. Weißt du, ein schöner Arbeitsplatz, der Chef mag dich, aber die Kollegen mögen dich nicht. Und da diese Sticheleien. Ja, schon wieder. Siehst du nicht, hast nicht gesehen, verstehst du? Immer so Sticheleien. Zu Hause, in Nachbarschaft. Täglich wirst du angegangen. Und täglich musst du Bewährungsproben bestehen. Und Josef bewahrte Gott und sich selbst die Treue. Und Josef wusste, warum er dort ist. Er wusste, ich bin hier in Gottes Plan. Ich bin nicht aus der Gnade Gottes gefallen, auch wenn ich jetzt Schwierigkeiten ertragen muss. Ich bin nicht aus der Gnade Gottes gefallen. Der Mensch, der durch Probleme geht, durch Schwierigkeiten geht, er ist nicht aus der Gnade Gottes gefallen. Das ist, und Josef war mittendrin in der Gnade Gottes, in der Liebe Gottes, in der Barmherzigkeit Gottes, in der Treue Gottes. Er war mittendrin. Und er wusste, zu irgendetwas dient das Gute, zu irgendetwas Gutem ist das Ding. Und ich bin vielleicht für meine Familie hier als Wegbereiter. Und Josef war auch so als Wegbereiter für seine Familie. Sonst wäre die Familie verhungert. Und wir hätten keinen Jesus und keinen David und keinen Moses. Und wir hätten nicht das Alte Testament. Und wir hätten auch nicht einmal das Neue Testament, wenn Josef nicht durchgehalten hätte. Die wären alle verreckt und verhungert irgendwo in Kanaan. Josef hat die Welt gerettet. Ägypten gerettet, die Welt vom Tod und vor der Katastrophe bewahrt, sein Leben. Deshalb, du fragst dich manchmal, warum muss ich das alles durchmachen? Du hast einen speziellen Auftrag Gottes in deinem Leben. Sein Leben war für andere da, er lebte für Gott, er lebte für seine Familie und du lebst auch für deine Familie. Und deshalb die ganzen Sticheleien, dieser Verkauf, Verrat und was alles ist. Überleg einmal, für wen lebst du? Du lebst nicht für dich, du lebst für andere. Du lebst für andere. Während er seine Familie rettete, hat er sich selbst gerettet und das Werk Gottes, die Sache Gottes, die Idee Gottes, den Plan Gottes. was er für seine Familie tat, das hat er für das Werk Gottes getan. Und das hat er für sich getan. Er stand zu sich selbst, er diente Gott treu in dem, wo er war. Und das Schöne dabei ist, vom Josef zu lesen, und der Herr war mit ihm. Und der Herr war mit ihm. Und der Herr war mit ihm, egal, auch im Gefängnis. Und der Herr war mit ihm. Josef geht den Weg von Ablehnung zur Annahme. Weißt du, er wurde abgelehnt, wollen wir nicht. Und dann, komm her, hilf uns, bau jetzt die Silos. Verstehst du, dann wird er ein Manager, wird er ein großer Versorger, wird Innenminister in Ägypten. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, die Wahrheit zu sagen, dann wirst du zuerst mal Abstieg erleben, Ablehnung erleben, Verachtung erleben. Weißt du, fang nun mal das Richtige zu tun. Und es geht abwärts mit dir, nicht aufwärts, abwärts. Sag die Wahrheit, ehre Gott. Lass dich taufen, fang an, den Zehnten zu zahlen, fang an, irgendetwas zu tun. Leute werden dich kritisieren, werden dich in die Pfanne hauen. Und der Teufel wird Leute auf dich hetzen, von denen du nicht einmal gedacht hast, dass die, das sind so liebe Kerle. Verstehst du, der Teufel hetzt keine Bösen, er hetzt die guten Kerle auf dich. Plötzlich werden die Guten frech, aufsätzlich. Und die größten Feinde eines Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Der Teufel wird alle aktivieren, die er nur aktivieren kann, in deinem ganzen Umfeld. Deine Brüder und Schwestern, sie werden aktiv. Der Widerstand wird sich regen, der dunkle Geist wird sich werden, sie zornig sein, wütend sein, gönnen die nichts mehr. Die fühlen sich angegriffen, herausgefühlt. Ja, bist du was Besseres als ich? Versteht? Bist du was Besseres? Du bildest dir was ein. Die fühlen sich beleidigt durch dich und du hast nichts getan. Du bist nur still gewesen. Die fühlen sich gekränkt. Und die haben plötzlich Angst vor dir. Die haben Angst vor dir. Die laden dich nicht mehr ein, weil die denken, da platzt die Fete. Wenn du bestimmte Krankheiten erwähnst, plötzlich, weißt du, da fühlt sich der Teufel auf den Schlips getreten. Erwähne noch, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Sag den Leuten die Wahrheit. Und du hast ihn gekränkt. Und der Teufel ist gekränkt, nicht die Leute. Aber der Teufel sagt, kitzle den mal, kneif den mal, stechel mal. Diese Sticheleien, das ist, was dann tagtäglich passiert. Und da werden die Dämonen aktiv. Plötzlich heißt es, ach, die armen Behinderten. Dann geht es plötzlich, wir verlieren Arbeitsplätze. Das hörst du tagtäglich heute in der Gesellschaft, in den Medien. Weißt du, man muss tolerant sein, humanistisch sein oder was auch immer ist. Weißt du, plötzlich, die ganze Umgebung ist so besorgt um Josef. Jetzt kommt der Träumer, jetzt kommt der. Und da sind alle mit, wie eine verschworene Gesellschaft, gegen ihn eingestellt. Er hat nichts groß dramatisiert, hat gar nichts Tragisches, Böses getan, aber die wollen mit ihm nichts zu tun haben. Du siehst also, wenn du mit Gott gehst, plötzlich distanzieren sich die Leute von dir, die wollen mit dir nichts zu tun haben. Aber das ist der Weg, wie Gott dich zu einem guten Leben führt. Denn zuerst wirst du ausgegraben und dann wirst du verpflanzt. Verstehst du? Und dann kommst du auf den Balkon Gottes. So geht es. Du musst erst mal ausgegraben werden. Du kannst nicht in diesem Dschungel, in diesem Dickicht da, in diesem Morast weiterhausen. Nein, du wirst verpflanzt. Der Herr war mit Josef. Das ist der Schlüssel, das Geheimnis seines Lebens. Und das ist so wichtig, dass der Herr mit dir ist, egal wo du bist und was du durchmachst. Solange Gott mit einem ist, brauchst du nichts zu befürchten. Du wirst alles ertragen können, wirst alles verkraften können. Hier fängt das gute Leben. Jetzt bist du umgetopft. Jetzt bist du verpflanzt woanders. Jetzt bist du nicht mehr in der alten Umgebung. Und Gott nimmt dich aus der alten Umgebung immer raus. Wenn er mit dir arbeitet, mit dir was vorhat, nimmt er aus deiner alten Umgebung raus und er verpflanzt dich in seinen Garten, wo keine Dornen sind und keine Disteln sind. Er holt dich raus aus diesem Dornen- und Distelnzustand. Der Herr war mit Josef. Und solange der Herr mit dir ist, kannst du alles verkraften, kannst stille bleiben. Und Josef ist interessanterweise still gewesen in allem. Nicht nur, dass er still innen drin war, auch um ihn wurde still. Das ist ganz arg wichtig. Weißt du, die Leute sagen, ich habe stille Zeit. Die wissen gar nicht, was stille Zeit ist. Stille Zeit ist nicht nur, dass du den Mund hältst, sondern nein, keiner spricht mehr mit dir. Das ist die stille Zeit. Keiner ruft dich mehr an, keiner besucht dich mehr, keiner schreibt dir mehr was. Und du wirst so abgeschrieben. Das ist die stille Zeit. Da ist innen drin Stille. Na, das ist gar nicht so still. Da rumort es und da kocht es und sagst, warum? Aber so stillt Gott dich von außen nach innen, dass du innen ruhig wirst. Und Josef wurde ruhig, vergessen im Gefängnis. So, da kann er alles schlucken. Kommt nichts, passiert nichts. Findet sich zurecht mit den Gegebenheiten, was da ist. Auch vergessen. Er kann einfach weiterleben mit der Hilfe und Gnade Gottes. Und Josef hat gelernt für sein Amt, für seine Aufgabe, um seine Familie zu retten, um sich selbst zu retten und Karriere in seinem Leben zu machen. Und dann diese Bilderbuchkarriere. Aber erst musste er unten durch. Auch Bilderbuchkarriere nach unten. Auch Bilderbuch. Gott selbst hat ihn trainiert. Gott selbst hat an ihm gearbeitet. Gott selbst hat ihn arm gemacht und Gott selbst hat ihn reich gemacht. Gott selbst hat ihn schwach gemacht, verlassen, einsam gemacht und Gott hat ihn zum König, zum Pharao gemacht. So, das ist die Vorbereitung. Wer was Großes haben möchte in seinem Leben, das gute Leben haben möchte, der darf keinen Schiss haben vor Pannen, Schwierigkeiten, Pleiten, Gefahren. Das gehört dazu. Dornen und Disteln gehören dazu. Das Land nehmen wir ein jetzt mit Gottes Hilfe. Fertig. Josef war der Gesegnete. Und das war er nicht von sich aus. Durch die Gnade Gottes. Und Gott hat ihn reifen lassen an verschiedenen Stationen seines Lebens. Er ist nicht aus eigener Kraft das geworden, was er geworden ist. Weißt du, es gibt so viel Selbstmed-Leute, die aus sich was selber machen. Ich werde ein guter Christ sein. Ein geistlicher Krieger, ein geistlicher Kämpfer. Vergiss es. Gott lässt dich schön auf die Nase fallen. Und erst wenn du auf dem Bauch und auf der Nase liegst, dann baut er dich auf. Komm, steh auf, sagt er. Lieg nicht. Gott muss dich aufrichten. Gott muss dich auf die Füße stellen. So, Josef wurde vom Herrn zubereitet für das gute Leben. Ich muss vorstellen, da sitzt er auf dem Thron Ägyptens, verstehst du, und residiert und macht nur so und dann springen sie alle und tanzen alle, verstehst du? Aber was vorher alles war, du musst auch das vorher lesen. Die meisten Leute lesen den Vorspann nicht. Weißt du, die wollen immer die Resultate haben. Wie kriege ich Erfolg? Wie kriege ich Segen? Wie kriege ich Gesundheit? Aber die wissen nicht, wie die Operation vor sich geht. Wie kompliziert das ist. Wie schwierig das ist. Er muss zuerst einmal ganz schön von sich weggehen. Einfach sich vergessen. Weißt du, das ist so viel. Du hast niemanden, der dir was nehmen kann. Du hast es vom Herrn. Josef hier ist von sich selbst ganz weggekommen, hat abgesagt, hat gesagt, ich weiß gar nicht, mich interessiert Kana nicht, das gelobte Land, könnt alle nehmen, was machen, was ihr wollt. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin jetzt hier in Ägypten und ich werde hier in Ägypten mein Leben gestalten. Und dann nimmt er eine heidnische Tochter eines heidnischen Priesters, ägyptischen Priesters Tochter, heiratet, zeugt zwei Söhne und der erste Sohn, das hat er einfach gesagt, der Herr hat mich alles vergessen lassen. Alles vergessen lassen. Er hat sich selbst ganz entfremdet. Ich bin kein Hebräer mehr. Ich will mit diesen Schafshirten nichts zu tun haben. Die stinken. Verstehst du? Ich will mit ihnen nichts zu tun haben. Er war ein Ägypter. Er hat gelernt am Hof von Pharao, Potiphar, hat er gelernt, ein Ägypter zu sein. Der diente am Hof des Pharaos. Gott hat ihn extra am Hof des Pharaos zuerst mal platziert. Potiphas platziert, damit er lernt, wie in dieser gehobenen Gesellschaft, wie geht man da um? Wie benimmt man sich? Als Diplomat, als Mundschenk. Und er musste zuerst mal dem Potiphar dienen, bevor er Pharao diente und Pharao ihm diente. Also zuerst muss man so diese ganzen Kleinigkeiten lernen, von der Pike auf. Da, Josef hat von der Pike auf gelernt. Zu arbeiten. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Zuerst musst du lernen, ganz zu verlieren, sich selbst zu verleugnen, sich selbst aufzugeben, sich selbst aufzulösen, nichts mehr sein wollen. Ach, vergiss es. Ich bin ich und mehr will ich nicht haben. Das bin ich so in meinem Kiez leben kann, in meiner Mansarde leben kann. Ich möchte meine Ruhe haben in der Zelle. Dort hat er Ruhe genug gehabt. Um Gottes Zweck, Gottes Absichten zu erfüllen, muss man zuerst einmal die Tiefen des Lebens auskosten. Ich weiß, das ist schwer, das ist hart, was ich sage, aber ich weiß, wovon ich auch rede. So, zuerst musste er ganz still sein, in dem Willen Gottes stehen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Bevor er den Plan Gottes erfüllen konnte, bevor Gott ihn gebrauchen konnte, bevor er anderen dienen konnte, bevor er sein Erbe, seine Berufung antreten konnte, bevor er Gottes Plan und Gottes Wort erfüllen konnte und der Traum sich erfüllte, muss er zuerst mal ganz schön runter. Ganz schön. Das wird den Leuten nicht gesagt. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du hast Sieg. Nein, du hast eine Niederlage nach der anderen. Du glaubst mir nicht. Brauchst mir nicht glauben, aber das erlebst du. Deshalb kommst du auch nicht vorwärts. Weißt du, eine Niederlage nach der anderen. Eine Schwierigkeit nach der anderen. Gott will, dass du deine Träume realisierst. Aber da musst du zuerst mal aus dem Bett raussteigen. Und zuerst mal was unternehmen, um einen Traum zu realisieren. Es ist nicht einfach, Träume zu realisieren. Glaub doch nicht, dem nicht. Weißt du, träumen kann jeder. Oh, das ist so schön. Oh, wenn der Traum nochmals kommen würde. Verstehst? Das war so süß. Ich habe wieder geträumt, sagte Josef. Und dann habe ich noch einen Traum gehabt, der war noch schöner als der andere. Sonne, Mond und Sterne verbeugen sich vor mir. Nicht nur die Ehren, sondern Sonne, Mond und Sterne. Fehlt nur, dass der dritte Traum noch kommt. Wir sind gerne Träumer. Aber die Verwirklichung der Träume, das muss im Alltag, im Leben geschehen. Im Gefängnis. In knochenharter Arbeit. Träume müssen im Alltag umgesetzt werden. Draußen. Sonst sind sie wertlos. Sonst sind sie Luftblasen und nicht einmal das. Nicht einmal das. Träume umzusetzen, das braucht seine Zeit. Da vergehen manchmal Jahre, Jahrzehnte, bis so ein Traum umgesetzt wird und verwirklicht wird. So war beim Josef. Ein ganz schwieriger, langwieriger Prozess. Gab so viele Tests, so viele Prüfungen. Er musste sich bewähren. Psalm 105, Vers 17 und folgende Verse. Da ist von Josef die Rede. Psalm 105. Vers 17 und folgende Verse. Da schickte er ihnen jemand voraus. Josef wurde als Sklave verkauft. Man zwängte seine Füße in eiserne Fesseln. Ein eiserner Ring umschloss seinen Hals. Das ist Halleluja. Ein eiserner Ring umschloss seinen Hals. Verstehst du, überleg einmal. Nicht nur eine schöne Halskette, der hat keine Luft mehr gekriegt. Bis seine Voraussagen sich erfüllten und das Wort des Herrn seine Unschuld erwies. Also, kein leichtes Leben, bis dann seine Voraussagen sich erfüllten. So lang musste er in Eisern gebunden sein, in Enge getrieben sein, gezwungen, bis Gott seine Unschuld bewies und sagte, so geht's. Wahre Gläubige gehen keinen einfachen Weg. Sie gehen meistens den anderen voraus. Wenn du ein guter Christ bist, gehst du deinen Brüdern und Schwestern voraus. Verstehst du das? Auch geistlich, auch gemeindemäßig. Du gehst deinen Geschwistern voraus. Wir als Gläubige bereiten den Weg für unsere Familien, für unser Volk, was das auch immer ist. Wir sind die Retter unserer Familie. Wie hat Paulus gesagt zu dem Kerkermeister in Philippi, glaube du an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Eine wunderbare Schriftstelle. Aber Glauben ist nicht nur für Wahrhalten. Ja, ich glaube an Jesus. Glaube ist Ausleben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Und dazu bist du da. Wir sind immer für unsere Familien da. Wir sitzen schuldig im Gefängnis für unsere Familie, für unsere Brüder und Schwestern, damit die eines Tages nicht verhungern und verrecken, damit sie eines Tages überleben. Wir werden für alles verdächtigt und beschuldigt. Wir werden falsch behandelt für die anderen. So wie Jesus wurde für uns falsch behandelt und angegangen. Wir müssen viel erleiden, damit unsere Familien, unser Volk, unsere Geschwister, unsere Stadt, unser Dorf errettet wird. Wir sind zur Rettung, unser Lieben. Und deshalb sind wir immer der Prellbock. Immer wieder, ich weiß gar nicht, du kannst machen, was du willst, kannst noch so lieb sein, noch so viel Geschenke geben und noch so viel einladen und noch so viel vorsingen denen und was weiß ich. Und du bist immer der Prellbock. Immer wieder, die finden immer ein Haar in der Suppe bei dir. Immer wieder. Wir sind zur Rettung unserer Familie und zur Verwirklichung unserer Träume. Und vielleicht wirst du das nicht erleben, dass deine Familie jetzt zum Herrn Jesus hier kommt. Aber wenn du treu dem Herrn Jesus bist und das auslebst, was Gott in dein Leben gelegt hat, dann wirst du deine Familie im Himmel sehen. Und dann werdet ihr euch Hand in Hand nehmen und dort im Himmel tanzen. Aber der Tag ist hier, so wie Josef. Der muss durchhalten, der muss es überleben. Du bist von Gott auserwählt, berufen, zur Rettung deiner Familie. Das will ich heute betonen, ganz besonders. Ich weiß nicht warum, aber du bist berufen, um deine Familie in den Himmel zu bringen. Du hast die Verheißung, die Hoffnung, den Glauben, aber dafür musst du leiden, weil du den Glauben hast. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Du leidest, weil du Vertrauen hast, weil du ein Ziel hast, weil du für das Ziel lebst. Und deshalb wirst du getestet, ob du noch überlebst. Oder die Dornen, die dann alles ersticken. Weißt du, die Dornen können alles ersticken, die Schwierigkeiten können deinen Glauben kaputt machen. Wir lesen ja von dem vielfältigen Acker, da ist etwas unter Dornen gefallen und es fällt immer was unter den Dornen. Und es erstickt, oh, ich kann nicht mehr glauben, ich habe nur Schwierigkeiten. Seitdem ich mit Jesus angefangen habe, geht alles daneben. Du gehst einfach voraus für deine Lieben und bereitest den Platz durch diesen Dschungel, durch diesen Urwald. Da machst du einen Pfad, damit deine Familie nachkommen kann. Du bist da, um einfach für Josef vorzubereiten. Gutes Leben. Was nützt es, wenn du im Himmel bist und bist ganz allein? Sei schon, wenn du hier allein bist. Verstehst du? Und dann hast du deine Lieben gar nicht dort, wo du sie haben möchtest. Josef ging als Retter seiner Sippe voraus, hatte kein einfaches Leben. Und wenn du den Weg vorausgehst, aus dem Paradies und wieder zurück zum Paradies kommst, dann wirst du nur Dornen und Disteln begegnet haben und du wirst kämpfen und unser Kampf ist kein einfacher Kampf, Geschwister. Es ist kein einfacher. Lauter Kaktusse, lauter Dornen und Disteln, lauter Schwierigkeiten, das ist keine einfache Aufgabe. Dein Leben hat eine ganz gewaltige Mission, eine ganz gewaltige Sendung. Wie hat Jesus gesagt? Ich schicke euch wie Schafe ohne die Wölfe, seid klug und ohne falsch. Und du musst jetzt als Schäfchen lernen, durch die Wölfe durchzukommen. Fang an zu bellen, wie die Wölfe bellen. Und ihnen die Zähne zu zeigen und geh auf sie zu. Du musst diesen Weg gehen und Josef musste diesen Weg gehen. Jemand hat einmal gesagt, Gott, wenn du dir erwählte Leute brauchst, warum suchst du nicht irgendjemand anders? Warum nimmst du uns immer? Warum nimmst du uns immer? Such doch andere Leute. Warum nimmst du uns wieder? Warum muss ich das? Und deshalb fragst du dich vielleicht auch jetzt in dieser Stunde, gutes Leben, gutes Thema. Aber das hat seinen Preis. Es gibt nicht umsonst. Wir wollen, dass Gott immer zu den anderen spricht und dass die anderen die Verantwortung übernehmen. Aber Gott sagt, du übernimm die Verantwortung jetzt. Du bist der Mann. Weißt du, wir möchten, dass andere Opfer bringen. Aber wir müssen selbst die Opfer bringen. Wir selber. Wir wollen, dass die anderen Gottes Wort verstehen, dass sie geben, dass sie glauben, dass sie gehen. Und Gott sagt, warum du nicht? Warum du nicht? Was wir von anderen erwarten, das sollten wir auch selber tun. Sollten selber tun. Das, was richtig und gut wäre, was du weißt, dass es richtig ist, das, was Gott dir offenbart, was dir klar geworden ist. Du musst nicht Dinge tun, die dir nicht klar sind. Du solltest nur Dinge tun, die dir klar geworden sind. Manche Leute tun Dinge, die ihnen nicht klar geworden sind, was andere gesagt haben. Schwester, mach du das, Bruder, mach du das. Das ist verkehrt. Dir muss es klar werden. Dir muss der Geist Gottes sagen. Das ist dann, was funktioniert. Nicht, was die anderen dir sagen. Dir muss es klar geworden sein. Dir muss dieses Aha-Erlebnis sein, dieses Rema-Wort zu dir gekommen sein. Sonst ist es alles Mist. Sonst ist es Mist, kannst du vergessen. Hast nur Schwierigkeiten. Und dann bist du sogar noch dem Wort Gottes ungehorsam. Du hast nicht auf die Stimme des Herrn gehorcht. Verstehst du? Du kriegst noch Probleme. Nur das, was dir klar geworden ist, das ist mir so groß geworden. Tu nur das, was dir klar geworden ist. Und was dir nicht klar ist, das will Gott auch nicht von dir. Das musst du auch nicht unternehmen, musst auch gar nicht versuchen und dann musst du auch gar nicht ringen. Herr, ich möchte es erfahren. Nein, wenn Gott will, dass du das erfährst, wird er es dir sagen. So, das, was alle ganz klar verstehen, das gilt immer für uns. Und verstehen sollten, das gilt immer für uns. So, du musst es ausbaden. Es ist deine Sache, was Gott dir gezeigt hat. Und was Gott dir gezeigt hat, dann traut er dir das zu und das kannst du auch. Und dazu bist du in der Lage und fähig. Als erstes ausprobiert Gott bei dir und bei mir seine Verheißungen. Geschwister, tut mir leid, dass ich das sage, aber wir sind Gottes Versuchskaninchen. Ob es uns passt oder nicht. Wir sind Gottes Versuchskaninchen. Spring! Und wir sind Gottes Testpersonen. Josef war so eine Testperson Gottes. Josef, du gehst nach Ägypten. Die Gemeinde ist das Labor Gottes, Gottes TÜV. Weißt du, bevor du die goldene, schöne Krone trägst, als ich in Griechenland war, war in Mazedonien, und da war die Krone, das hat man gefunden, diese goldene Krone von Philippus, dem Vater von Alexander dem Großen. Weißt du, schöne goldene Krone. Weißt du, das war Schönes. So wie mit Lorbeeren und. Aber diese Krone kriegst du erst, wenn du die Dornenkrone getragen hast. Ohne Kreuz keine Krone. Weißt du, hier ist diese Krone, die du trägst, voller Dornen, aber dort nachher voller Edelsteine. Und hier probiert Gott immer, zunimmt Gott Maß. Weißt du, mit der Dornenkrone nimmt Gott Maß für deine himmlische Krone. Verstehst du, passt es, geht es um den Kopf rum? Da testet er, wie groß dein Kopfumfang ist, was du alles verkraften kannst, was du alles denken kannst, was du alles ausmalen kannst. Daniel sagt einmal, die Lehrer, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, sie werden strahlen wie der Glanz des Himmels. Aber das ist nicht leicht. Weißt du, als Lehrer, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen hat, das ist kein Spaß. Lehrer zu sein, da hüte ich lieber einen Sack Flöhe. Verstehst du? Als ein paar Schäfchen. Verstehst du? Der kriegst noch eher zusammen, diese Flöhe, die hältst noch zusammen. Aber die viele zur Gerechtigkeit gewesen haben, trotzdem weitergelehrt haben, sich nicht unterkriegen ließen, die werden strahlen mit der Glanz des Himmels. Das heißt was. Und Lehrer kann jeder werden. Als Vorbild. Wir können Vorbilder werden und viele zur Gerechtigkeit weisen. Jeder von uns sollte ein Wegweiser für den Herrn, für die Kinder Gottes, für die anderen Kinder Gottes sein. Wir sind also die Vorreiter, Versuchskaninchen, Wegweiser. An uns sollen die Menschen sich orientieren. Und du bist vielleicht zu einem Vorkoster. Früher haben die Könige Vorkoster gehabt. Vielleicht heute auch noch die Präsidenten Vorkoster. Verstehst du, vielleicht ist es vergiftet. Vielleicht fällst du um. Verstehst du diese Speise? Du Vorkoster. Und du bist so ein Vorkoster. Ein Vorposten Gottes. Für deine Familie. Darum sollen uns Menschen, sollen Menschen uns verachten. Wir werden getestet, damit andere sich nicht vergiften. Damit andere Glück finden. Und wenn die anderen gesegnet werden, wirst du am allermeisten gesegnet. Profitierst du am allermeisten. Alle Vorlagen für die goldene Krone sind die Dornenkronen. Diese schmerzvolle Dornenkrone. Weißt du, da wird noch aufgesetzt und der Heiland hat noch eins auf Schädel gekriegt. Verstehst, dass die Krone noch richtig fest sitzt, ins Fleisch sich einfrisst. Das hat der Heilige Jesus bekommen. Diese drückende Krone, diese verletzende Krone. Und nach der reißt sich niemand. Das ist gut so, dass niemand sich nach der Dornenkrone reißt. Ja, ich will auch die Krone haben. Weißt du, die goldene Krone wollen sie alle haben. Aber diese Dornenkrone, da will kein Mensch haben. Die lassen dich in Ruhe. Wenn wir heute noch nicht in der Lage sind, die Dornenkrone zu tragen, dann denke ich und ich glaube, dann werden wir auch nie in der Lage sein, eines Tages die Krone des Lebens in Empfang zu nehmen. Jesus hat uns den Weg gezeigt. So geht es, meine Lieben. Zuerst Demütigung und dann die Erhöhung. Zuerst Abstieg und dann Aufstieg. Das gute Leben kommt nicht von ungefähr. Hebräer Kapitel 2, Vers 9. Aber wir sehen, wie Jesus für kurze Zeit tiefer gestellt war als die Engel, sogar wie der Teufel. Tiefer, viel tiefer. Die Hölle hat er durchgemacht. Wegen seines Sterbens und mit Ruhm und Ehre wurde er gekrönt. Denn Gott hat in seiner Gnade gewollt, dass er alle Menschen zugute den Tod erleidet. Er hat sich gedemütigt. Und wenn du jetzt das ewige Leben haben möchtest, schau auf Josef, schau auf Jesus, schau auf die Heiligen. Josef muss jetzt zuerst mal abgewiesen werden, abgelehnt werden. Und das braucht seine Zeit zu verarbeiten, eine Ablehnung. Weißt du, da muss man einige Nächte drüber schlafen. Die mögen mich nicht. Die verstehen mich nicht. Die wollen mit mir nichts zu tun haben. Er musste zuerst alles in Gottes Hände legen, alles Gott abgeben. Er musste all die ganzen unfaire Behandlungen, die ganzen Lieblosigkeit, all das Gemeine, das, was seine Brüder, die älteren Brüder, die größeren Brüder, die erfahrenen Brüder, was sie alles mit ihm gemacht haben, wie sie sich an ihm vergangen haben, das muss alles verarbeitet werden. Weißt du, so ein Missbrauch muss verarbeitet werden, was Josef erlebte. Er muss sich damit abfinden. Meine Brüder, wartet mal. Verstehst du? weißt du, der hat bestimmt mal gegrollt und war zornig und war ärgerlich, verstehst du? So im Eisen um den Hals oder an den Händen gebunden. Er hat schon gehadert mit seinem Schicksal. Und das gehört dazu, dass Menschen mit ihrem Schicksal hadern. Warum gerade mir und gerade bei uns? Er musste sich mit der Vergangenheit sich abfinden, alles vergessen. Ich will nicht mehr dran denken, aber mach das. Du willst nicht dran denken und es kommt immer wieder hoch. Wie ein Horror. Es kommt immer wieder hoch, kannst nicht vergessen. Er musste seine Begrenzungen einsehen, sich mit dem Gefängnis abfinden. Ich habe nur 1,20 Meter breites Bett, verstehst du, Wanzen. Ich sag euch, du musst die Gefängnisse kennenlernen mal. Die Gefängnisse von heute sind Hotelzimmer. Verstehst du? Die Gefängnisse von damals, das waren Verliese. So, du musst das Negative schlucken, dich damit abfinden. Und erst wenn es du still geworden bist, egal Wanzen fresst mich auf. Gott, du weißt es, warum, wieso, weshalb. Und trotzdem dient der Gott weiter, sagt seinem Gott nicht ab, bleib Gott treu. Das gute Leben zu leben ist sein Geheimnis. Wie lebe ich dieses Leben? Wie müssen wir Dornen und Disteln leben zu können mit diesem Bösen, mit diesem Negativen? Weißt du, du musst unempfindlich werden, dem Negativen. Unempfindlich, ach, rutscht mir ein Puckel runter, nach mir die Sinnflut. Weißt du, da musst du dir was einfallen lassen, irgendwelche Sprüche, die dir helfen, auch wenn sie nicht in der Bibel drin stehen. Ich möchte nur Mut machen. Ich möchte nur Mut machen. Du musst mit dir selber klarkommen, in solche Situationen, wie Josef dort war. Du musst immun, resistent werden, widerstandsfähig, abgebrüht. Schau an Daniel, schau Josef an, schau die drei Jungs und so weiter. Sie haben so viel Negatives erduldet und ertragen. Wer viel Negatives erlebt, über den kann man nachher nichts mehr Negatives mehr sagen. Verstehst? Über Daniel und Josef wird nichts Negatives in der Bibel berichtet. Wer das durchlebt, aber wer noch nicht erlebt hat und durchlebt hat, an dem wird man immer wieder noch was finden, so ein paar dunkle Stellen. Josef legte Pharaos Träume aus, noch bevor sein Traum wahr wurde. Wir müssen zuerst einmal jemand anders dienen, bevor Gott uns dient und bevor wir etwas davon haben, bevor wir profitieren von dem, was Gott uns gegeben hat. Er legt zuerst dem Pharao die Träume aus, bevor unser Traum wahr wird. Ihm wurde erst gedient, nachdem er anderen gedient hatte, dem Mundschenk und dem Bäcker. Hat anderen gedient. Und er wurde erst gesegnet, nachdem anderen gedient hat. Wenn du das gute Leben haben möchtest, fang an, anderen zu dienen. Egal wo. Anderen Schuhe zu putzen, den Hof zu kehren für die anderen. Einfach diene. Weißt du, er hat gedient. Dienen ist Sklavenarbeit. Ist es nicht Vergnügen? Dienen ist kein Vergnügen. Er wurde gesegnet, nachdem anderen Menschen Mut zugesprochen hat, obwohl er selbst Ermutigung gebraucht hätte. Wer hat ihn ermutigt? Der Einzige, der ihn ermutigen konnte, das war vielleicht das Wort Gottes. Das hat er auch nicht gehabt. Ich bin überzeugt, er hat noch gar keine Bibel gehabt. Es gab noch gar keine Bibel zu der Zeit. Ihm wird die Dornenkrone erst abgenommen, nachdem er bereit ist zu dienen. Josef, unser Josef, der hat guten Traum gehabt, der hat dem Pharao gedeutet. Und er wurde populär. Aber zuerst wurde er anonym, verkannt, verachtet, verspottet. Bevor er stark wurde und mächtig wurde, ist er klein geworden, einfach, demütig, bescheiden. Was bist du? Ja, ich bin ein Berufener des Herrn. Ich bin ein Patriarch. Puh, Mist bist du. Verstehst du? Und als er sich so gefühlt hat, ich bin ein Abschaum. Niemand. Für niemanden bin ich da. Was nützlich? Für niemanden bin ich nützlich. Wurde ganz demütig, bin Dreck. Und wenn du dir so vorkommst als Dreck, kann der Herr was anfangen. Der Herr nahm den Staub, den Dreck dieser Erde und machte den Menschen, blies seinen Geist und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Schau, aber solange wir noch was sind, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht sehen. Aber solange wir noch uns was einbilden, wir werden es nie schaffen. Also, wie lebe ich das gute Leben? Bevor er die Gnade erlebte, fiel er in Ungnade, wurde verworfen. Gott braucht nicht die Profis, die Stolzen, die Eingebildeten. Wir. Und immer den Kopf so hochhalten. Immer wir. Weißt du, manche kriegen den Kopf nicht mehr runter, die Nase nicht mehr runter. Wir. Das ist ganz hochnäsig. Weißt du was? Denk über das Wort hochnäsig durch, nach, was das alles bedeutet. So hochnäsig. Nein, oh nein. Ich lebe in anderer Region, in anderen Gefilden. Er wurde zuerst mal ganz runter im Verlies, an diesem, in der stinkenden Bude. Verschiedene wochenlang nicht gewaschen, Wäsche nicht gewechselt, kein Wasser vielleicht gesehen, nicht einmal Zähne geputzt. Glaub doch nicht, dass das also perfekt in diesen Gefängnissen war. Er wurde gedemütigt, und zwar Gott hat es zugelassen, diese Demütigung. Gott selbst ist es, der uns Profil und Format gibt, und zwar wie er es haben möchte. Josef, du brauchst eine Qualität in deinem Leben. Du musst einmal regieren, du musst einmal herrschen, vor dir müssen sich Leute verbeugen. Deine eigenen Brüder, die werden kommen. Und dann musst du nicht mehr zornig werden und dann auch dich nicht mehr rächen. Weißt du, der hätte ganz einfach sie alle in den Sack stecken können. Das hat er gemacht, das hat er probiert zuerst mal. Weißt du, er hat große Anfechtungen gehabt. Da hat er lieber Geschenke in den Sack reingelegt, aber er hätte sie alle in den Sack stecken können. Und abführen können ins Gefängnis. Er hat einen der Brüder nachher ins Gefängnis noch gesteckt, bis zur nächsten Ernte. So, die Welt soll sehen, was die Gnade vermag. Ihr gedachtet böse an mir, sagt Josef, und der Herr gedachte gut mit euch. Deshalb hat der Herr mich hierher geschickt, damit ich euch den Weg vorbereite, damit ich euch diene. Erst als Josef seinen Brüdern die Verletzungen vergeben hat, was sie ihm zugefügt haben, vergessen ließ, erst dann begann Gott ihn zu segnen. Erst dann, als er seine Familie sich gelöst hat, ach, das sind alles Rabauken, meine Brüder sind alles Verbrecher, alles Mörder. Der hat gar nicht gewusst, was alles passiert ist. Und glücklicherweise, du weißt nicht alles, was deine Brüder hinter deinem Rücken, als du in Ägypten bist, machst. Weißt du, da kommen sie nach Hause. Papa, das haben wir unterwegs gefunden, diesen Rock da. Ist das nicht der Rock von Josef? Ja, ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben. Du siehst also, was für Lügen sie über einen verbreitet haben. Weißt du, hinter deinem Rücken werden Lügen verbreitet. Über dich. Und wie? Verstehst du, da werden Lügen verbreitet. Glücklicherweise, du weißt nicht alles und riechst nicht alles und schmeckst nicht alles. Und so reift Josef, er hat alles vergessen. Gott hat ihm geholfen, das alles zu vergessen. Bis hier hat Gott ihm geholfen und es wird weitergehen. Nicht er ist es, der jetzt ihn qualifiziert, sondern der Heilige Geist oder Gott. Einfach im Gefängnis sitzen. Weißt du, Gott drängt nicht. Du hast Zeit, auch sehr viel Zeit sogar. Er hat sich auf Gott konzentriert im Gefängnis. Der Herr war mit ihm. Oh Gott, auch wenn ich die Sonne nicht sehe und kein Licht sehe, aber die Ameise, die dort läuft, ich weiß, dass noch die Welt existiert. Die Spinne, da wirst du für die Spinnen dankbar. Die Spinne, guck mal, die ihr Netz und die fängt was. Du wirst Gott preisen für die Spinne. Da ist noch Leben da. Richard Wurmbrand erzählt in einem seiner Zeugnisse, war 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen, Einzelhaft und so weiter, kein Licht. Aber jeden Tag, er hat immer einen Krümel übrig gelassen für die Ameise. Und da kam eine Ameise und hat diesen Krümel genommen. Und er wusste, Gott, draußen gibt es noch Leben. Die Ameise kann noch raus und rein. Verstehst du? Und so kann ich mir vorstellen, sowas beim Josef. Das gute Leben kommt nicht von ungefähr. Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, und ich sage dir noch ein Geheimnis, und versucht die Geheimnisse weiterzugeben. Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, vergessen wir unsere Familie, vergessen wir unsere Brüder, vergessen wir unsere Arbeit, unseren Verein, unsere Kirche, vergessen wir das Böse, vergessen wir alles Leid. Du konzentrierst auf Gott, du hast nicht Zeit, so viel an dem und jenem zu denken. Du bist zu beschäftigt mit Gott. Gott hat mich vergessen lassen. Also ich war so mit Gott eins, bin so in Gott aufgegangen. Er hat sich mit seinem Schicksal abgefunden. Was soll's? Gott ist auch hier. Und Gott ist überall, wo ich überall Luft habe und atmen kann, da ist Gott. Gott ist nicht weit weg. Und Gott wohnt nicht in Tempeln und Kirchen, Synagogen, Moscheen. Er hadete nicht mit seinem Schicksal. Und als er dann nicht mehr sich rächen wollte, mir ist alles egal. Ich lebe jetzt hier und jetzt werde ich hier das Beste machen mit meinem Leben. Er hat sich nicht mehr verteidigt. Weißt du, nachts, wenn du schläfst, da schreibst du Briefe. Und diktierst die Briefe. Glücklicherweise schickst du die gar nicht ab. Aber sagst, Herr Meier, ich gehe auf die Barrikaden. Nein, er hat nicht mehr argumentiert, nichts mehr. Er hat sich
gefunden, still, Herr. Und das ist, was dir Frieden gibt, wenn du still geworden bist, um dich still geworden ist. Wenn du allein auf Gott dich konzentrierst, vergisst das Böse, vergisst das Elend, vergisst deine Schmerzen, vergisst, was zwar widerfahren ist, dann hast du keine Zeit mehr, groß daran zu denken, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Überleg einmal, was das alles heißt. Himmel, die Herrlichkeit und Erde, das Materielle. Josef konnte vergessen. Er wusste, ich bin in den Händen Gottes. Hat sich mit diesen negativen Gedanken abgefunden. Er sagte sich, ich kann sowieso an der Sache nichts ändern. Das ist mein Schicksal. Du musst lernen, dich mit deinem Schicksal abzufinden. Hart ist es. Das ist hart. Du bist jetzt in diese Sackgasse hineingeraten und kannst nichts tun. Und je mehr du tust, desto mehr verschlimmerst du deine Situation. Wie gehst du mit deiner Dornenkrone um? Mit diesen Sticheleien, mit dem Leid, mit der Ablehnung, mit der Verleumdung. Du hörst wieder so ein Fetzen, was die da erzählen über dich. Wie gehst du mit der Verachtung um? Wie gehen wir um, wenn Menschen uns fallen lassen? Dich nicht mal anrufen, sich von dir trennen, wenn sie uns enttäuschen, uns verraten womöglich, wenn wir nichts mehr geben können und die uns nichts geben mehr, einfach in den Stich lassen. Wie gehen wir mit diesen Situationen um? Keiner fragt, guck mal, ich bin schon so viele Jahre hier im Gefängnis und mich hat noch kein meiner Brüder besucht. Die wissen, dass ich in Ägypten bin. Aber keiner hat das Rote Kreuz eingeschaltet und eine Suchaktion gestartet und gesucht, wo ist der? Weißt du, wenn die gesucht hätten, hätten die ihren Bruder gefunden. Aber kein Interesse. Was machst du, wenn sich alle von dir abwenden? Wenn dir gekündigt wird, wenn du entlassen wirst, der Mord hat seine Pflicht getan, bye bye. Denk drüber nach. Wenn man dir die kalte Schulter zeigt, wenn dich nicht mehr anruft, da hat jemand die Tage mich angerufen, die rufen mich nicht mehr an. Da sei doch froh, kannst länger schlafen. Die rufen mich nicht mehr an. Weißt du, manche Leute, die warten schon auf Telefon. Und jemand hat gesagt, sag, die sollen dich nicht anrufen. Denn, weißt du, dann muss man das Vaterunser beten und Psalm 23 aufsagen, um die loszuwerden. Weißt du, Leute belästigen einen, aber Gott lässt zu, dass dich niemand mehr belästigt. Dann hast du deinen Frieden. Weißt du, sie machen einen großen Bogen um dir. Ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, die gehen dir aus dem Weg. Die wollen dir nicht begegnen. Die wollen dich gar nicht sehen. Was tun wir, wenn Menschen uns abschieben? Was tun wir? Wie reagieren wir, wenn wir durch andere ersetzt werden? Ich habe so gut gearbeitet und dann haben sie jemand anders genommen für diese Stelle. Mobbing. Das erleben Menschen tagtäglich. Du wirst verdrängt. Wie geht man damit um, mit verdrängt werden? Was tun wir, wenn uns Menschen verschmähen, übergehen, sich nicht mehr für uns interessieren, uns vergessen haben, einfach so aus ihrer Liste gestrichen? Behalten wir da immer noch den Glauben und Selbstrespekt? Wichtig, ich lebe und ich habe meinen Gott. Auch wenn die sich nicht mehr dafür interessieren, mein Gott interessiert sich für mich. Geschwister, Josef behielt die Würde und das ist, was Gott will, dass wir da hinkommen, dass wir Selbstrespekt bewahren. Gott liebt mich und Gott ist mit mir. Gott bleibt bei mir. Gott können sie mir nicht nehmen. Sie können mir alles nehmen, aber Gott können sie mir nicht nehmen. Ich kann alles verlieren, aber Gott kann ihn nicht verlieren und wird auch nicht verlieren. Er hat seine Selbstachtung behalten. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir unsere Selbstachtung, unsere Würde behalten, auch im Gefängnis wie Josef. Du bist nicht im Gefängnis, aber manchmal ist es schlimmer als Gefängnis bei dir, wo du dich befindest in mancher Situation. Kannst du dir selbst im Spiegel schauen und sagen, das ist der Mensch, den Gott liebt? Das ist der Mensch, den Gott liebt. Kannst du dich selbst lieben, dich selbst annehmen? Wenn du das nicht kannst, wirst du verzweifeln. Wirst du verzagen, wirst du das nicht überleben und bist auch nicht reif für den Himmel, für deine Berufung. Deine Zubereitung zum Aufstieg geht durch harte Tortur, durch Plagerei, Schinderei, Märtyrium, harter Knochenarbeit. Da geht deine Zubereitung. Josef hat sich im Gefängnis sich selbst wiedergefunden. Hast du dich schon selbst wiedergefunden? Du sagst, ich habe Gott gefunden. Aber das reicht nicht aus, Bruder, Schwester. Du musst dich selber auch finden. dass Gott in dein Leben hineinkommt, dass Gott den Platz in deinem Leben ausfüllt und dass Gott alles in dir geworden ist. Ich habe mich selbst gefunden. Viele sind von allen guten Geistern verlassen. Und jetzt musst du lernen, ich brauche diese Geister nicht mehr. Ich habe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, was mich lehrt. Der Heilige Geist erforscht die Tiefen der Gottheit und der Heilige Geist erforscht meine Tiefen. Und eine Tiefe sagt der anderen Tiefen, wie es geht, wo es lang geht. Es ist schlimm, von allen vergessen zu sein und so weiter. Aber er hat sich mit diesem Problem abgefunden. Er hat gesagt, komm, ich bin hier und Herr, ich preise dich. Auch wenn die Hände gebunden sind, er war gebunden, konnte die Hände nicht hochheben, war im Eisen gelegt, seine Hände waren gebunden, aber hat die Augen aufheben können zu den Bergen, wovon ihm Hilfe kommt. Im Geist hat er Berge Gottes gesehen, die Triumphe Gottes gesehen, die Herrlichkeit Gottes gesehen, im Geist. Unser Leben wird transformiert von der Dornenkrone zur Lebenskrone. So versetzt. Dornenkrone lassen wir hier, das ist nur für die Anpassung für uns jetzt. So, jetzt kriegen wir die Dornen, die Lebenskrone. Und deshalb halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Verstehst du, welche Krone ist es? Wir denken immer, die Lebenskrone da. Nein, dass niemand deine Dornenkrone nehme, Bruder, Schwester. Die irdische Krone, die materielle Krone, die sichtbare Krone ist deine Dornenkrone. Du möchtest sie gerne loswerden. Lieber Gott, halt von mir fern die Schwierigkeiten. Oh Gott, bete, liebe Schwester, bete, dass die Krankheit nicht auf mich kommt, dass ich nicht operiert werden muss, dass ich die Arbeitsstelle nicht verliere. Bete dafür. Weißt du, was da passiert? Der Teufel hört diese Gebete und dir wird deine Krone genommen, deine Dornenkrone. Die brauchst du. Halte, was du hast. Halte durch, heißt es auf Deutsch gesagt. Halte durch. Du erlebst zuerst Zurückweisung. Wir werden erst geadelt durch das, was wir erleiden. Und dadurch entstehen dann Perlen durch das, was wir erleiden. Da werden wir geadelt. Da werden wir stark. Aus der Dornenkrone wird Lebenskrone. Halte, was du hast. Weißt du, ja, den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Weißt du, der Glaube wird nicht im Himmel gehalten. Der Glaube wird hier auf der Erde gehalten. In den Schwierigkeiten. Werfe dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Einfach hier durchhalten jetzt. Das ist, dass niemand deine Krone raube. Nicht den Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist alle Tage bei dir. Um den brauchst du dir keine Sorge machen. Wir machen uns mehr Sorgen um Jesus. Jesus sagt, beweint nicht mich, sondern euch und eure Kinder. So. Zuerst all das Negative. Durch Leiden entsteht diese Perle. Im Alten Testament waren Perlen unrein, aber im Neuen Jerusalem, wenn du die Offenbarung liest, die Tore vom Neuen Jerusalem, Offenbarung 21, die sind lauter Perlentore, die Fundamente, die sind groß, eine riesige Perle, die Tore, und erst durch die Perlentore geht man in das Neue Jerusalem ein. Im Alten Testament, da war es unrein, die Offenbarung 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, durchscheinend wie Glas. Gutes Leben kommt nicht von ungefähr. Eine Perle entsteht nicht. Ach, es ist so schön. Jetzt kommt so ein Sandkörnchen. Oh, Halleluja. Nein, die Perle, wenn dieses Sandkörnchen in die Perle eindringt, da ist Kampf, Krieg, Spannung, Ärger, Stress. Schon wieder kommt was in mein Leben hinein. So ein Bandit. Ja, unser Leben wird von Banditen zugerüstet und qualifiziert. Jakobus Kapitel 1. Wenn jemand meint, also das gute Leben kommt nicht von ungefähr, ganz schnell weiter. Wenn jemand meint, er diene Gott, der soll seine Zunge halten und sich nicht betrügen. Denn seine Zunge zu halten und so weiter, das ist der richtige Gottesdienst. Maul halten. Entschuldigung. Wenn du gute Tage sehen willst, kontrolliere deine Zunge. Das ist dein Gottesdienst. Die Zunge kontrollieren. Still werden. Still werden. Still werden. Weißt du, wer seine Zunge nicht kontrolliert und kontrollieren kann, dem nützt der ganze Gottesdienst nicht. Denn wie heißt es hier? Und hält seine Zunge nicht in Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Bla bla. Wenn du deinen Mund nicht halten kannst, ist dein Gottesdienst bla bla. Das Beten und Singen nützt dir nichts. Du kannst noch so viel beten, so heilig beten, Vater unser, runterleiern, vorwärts, rückwärts, links nach rechts. Verstehst, nützt nichts. Deine Opfer nützen nichts. Der ganze Gottesdienst ist nichtig. Wenn du die Zunge nicht hältst, überleg einmal, das spricht der Bischof von Jerusalem, der Bruder Jesu. Zunge halten, das ist der richtige Gottesdienst. Schweigen, wenn es hart wird, wenn es problematisch wird. Wenn du nicht schweigen kannst, dann nützt deine ganze Frömmigkeit nichts. Das ganze Gebet für Kranke nicht, die ganze Krankensalbung nützt nichts, die Handauflegung nützt nichts, Sündenbekenntnis nützt nichts, nützt gar nichts. Der ganze Gottesdienst ist nichtig, wenn du die Zunge nicht hältst. Wer gutes Leben sehen will, der soll seine Zunge halten. Auch die ganzen guten Taten nützen nichts, wenn du die Zunge nicht hältst. Kannst da spenden, was dort was geben und so weiter. Das geht dann, du gehst von bei Gott leer aus, weil die Zunge ist A und O. Wer Gutes sehen will, der soll seine Zunge halten. Was heißt das auf Deutsch? Nichts Negatives reden. Nichts Negatives reden. Lass uns zusammen sagen, nichts Negatives reden. Das ist die Zunge halten. Auch nicht zum Spaß. Weißt du, der Teufel versteht keinen Spaß. Der nimmt alles ernst. Der versteht keinen Spaß. Und wenn du den Teufel rufst, dann denkst du, was Negatives sagst, dann denkst du, du hast ihn gerufen, ihn gebeten. Gott segnet nur eine reine Sprache. Deshalb Sprachkultur entwickeln. Schmutzige, nutzlose Worte verunreinigen dein Mundwerk. Und du wunderst dich, warum passiert nichts mit mir? Ich bete doch. Gott sagt hier, dein Gottesdienst ist nichtig. Wer gutes Leben sehen will, der soll anfangen, vernünftig zu sprechen. Du zerstörst mit deinen blöden Worten, negativen Worten, zerstörst du alles Gute. Dann nützt das Beten. Deshalb sagt Jakobus, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser zugleich fließen. Du kannst nicht Gott loben und preisen und dann fluchen und schimpfen, dich aufregen, hadern, murren, rebellieren. Wir sollen nur die Wahrheit sagen. Und was ist die Wahrheit? Philipper Kapitel 4, Vers 8. Dem sollen wir nachdenken, darüber sollen wir reden. Was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat. Sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf sollen wir immer bedacht sein. Gutes Leben kommt, wenn wir von Gott sprechen und über Gott sprechen und richtig sprechen und von Jesus lernen. Guck mal, wie hat Jesus geredet? Lerne die Sprache. Du musst nicht Aramäisch und Hebräisch lernen, diese Sprachen brauchst du jetzt nicht, aber lerne richtig Deutsch zu sprechen, anständig. Jesus sprach nie darüber, wie kriegen wir mehr Geld, wie können wir mehr verdienen, wie können wir mehr eintreiben. Der sprach nie über Geld, der sprach über Geld, aber in Wahrheit. Und so weiter. Wie kann ich ein besseres Geschäft machen? Er sprach nie über seine Bedürfnisse. Hast du irgendwo Jesus gehört, oh, ich habe Hunger, ich habe Schmerzen, ich bin müde? Er hat den anderen gesagt, ruht ein wenig. Aber Jesus hat nie über seine Bedürfnisse gesprochen. Ich will nur ein bisschen Sprachkultur dir weiter zeigen und sagen, er nahm sich nicht so wichtig. Er sprach auch nicht über seine Schwierigkeiten mit niemand. Er redet immer über den Willen des Vaters. Ich bin hier, um den Willen des Vaters zu tun. Auch wenn er über das Kreuz sprach, er war da, um den Willen des Vaters zu tun. Dein Wille geschehe. Er sprach immer über das, was droben ist. Das Himmelreich ist gleich. Er benutzte materielle Dinge, aber er liebte sie nicht. Und hing nicht an diesen materiellen Dingen. Er konnte loslassen. Er hat das als sein Kleid auf, er ließ sein Kleid fahren. Es wurde gewürfelt über sein Gewand. Jesus hat niemand herabgesetzt durch negative Bemerkung oder über jemand Witze gemacht. Der Judas, schau doch den an. Hat niemand gekränkt oder verletzt. Er hat nie die Fehler seiner Jünger hinter dem Rücken besprochen. Hast es gehört? Hast gesehen? Judas hat Geld unterschlagen. Hat nie gemacht. Nie hinterm Rücken gesprochen. Nie jemand bloßgestellt. Und er wusste, 3 Jahre lang wusste er, was der Judas für ein Kauz ist. Und hat niemals vor den anderen ihn bloßgestellt. Nie. Sogar selbst im Verrat, beim letzten Abendmahl, die 11 rätselten und sagten, Meister, wer wird dich verraten? Keiner hat es gewusst, keiner hat es gemerkt. Er hat nie über andere geredet. Und wir machen so viel kaputt, wenn wir über andere anfangen zu reden. Jesus hat die Leute ermutigt, Er besänftigte sie, heilte sie durch sein Wort und nicht nur, sei geheilt, nein, durch ein gutes Wort der Ermutigung. Er lobte den Glauben der Betroffenen, der Menschen. Vor allem, weißt du, und das ist, was wie Jesus heilte, er heilte durch sein Wort. Er lobte die Menschen öffentlich. Also solchen Glauben wie diese kananäische Frau habe ich in Israel nicht gefunden. Oder den römischen Hauptmann. Er lobte den. Mensch, der hat Glauben, der hat Humor. Er sagt ein Wort und oder spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Oder die Sünderin in Lukas Kapitel 7, 47, die Jesus salbte und segnete. Er hat sie nicht bloßgestellt oder sie getadelt für ihr, das, was sie getan hat. Oder Maria, Meister, sag doch meiner Schwester, dass sie in die Küche geht. Nein, er lobte die Hingabe der Maria. Das soll von ihr nicht genommen werden. Du siehst, Jesus hat immer positiv geredet. Positiv geredet. Oder zu Petrus. Das Lukas Kapitel 22, 32 sagte Petrus, ich weiß, deine Situation, die ist so misslich. Petrus, aber ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat den Petrus stark gemacht. Er wusste, egal was jetzt passiert, der Heiland betet für mich, hat für mich gebetet, dass mein Glaube nicht aufhört. Gute Worte bringen gute Frucht, schlechte Worte bringen schlechte Früchte. Deshalb, willst du gutes Leben haben? Jesus hat für die Menschen immer ein gutes Wort gehabt, immer ein Rema-Wort, immer die Menschen aufgerichtet, auch wenn es die Wahrheit war. Auch wenn die Wahrheit war. Er hatte nie Angst davor, die Wahrheit auszusprechen. Weißt du, viele Leute haben Angst, wenn ich die Wahrheit sage, dann habe ich keine Freunde mehr. Du hast sowieso schon bald keine mehr, aber jetzt hast du noch weniger Freunde, wenn du die Wahrheit sagst. Aber er sprach die Wahrheit immer mit Liebe. Weißt du, wie man Wahrheit sagt? Das sind zwei Paar Stiefeln. Mit Liebe. Weißt du, auch dann, er sagte die Wahrheit, auch wenn sein Ruf geschädigt worden wäre und ist. Er sagte die Wahrheit. Er liebte auch die anderen. Er hat für die Wahrheit gesagt, das und das wird passieren. Die Gerechtigkeit, er war für die Gerechtigkeit, er war für das Gute. Und die Bibel sagt, wer gute Tage sehen will, der soll keinen Unsinn reden. Kein Unsinn. Keine dummen Sachen, kein Blödsinn, kein Geschwätz. Lass kein faules Geschwätz in deinen Mund sein, steht in der Bibel einmal. Gesundes Leben kommt nicht von ungefähr. Das, was du siehst, das erntest du auch. Also man muss für seine Gesundheit was tun, für sein Leben was tun, für seinen Frieden was tun, für seinen Glauben was tun. Wir müssen etwas tun. Von nichts kommt nichts. Für die Freiheit. Wir müssen etwas tun. Und wir müssen stückweise uns befreien von bestimmten Dingen. Lass los dies und lass los das. Wir sind zu stark gefangen von so vielen Bagatelldingen. Weißt du, das ist von meinem Vater, das ist von meiner Mutter, das ist von meiner Tante, das ist von meiner Frau, das ist von meinem Mann, das sind von meinen Kindern. Wir müssen uns von diesen Dingen alles lösen. Wir nehmen nichts mit. Man muss aus dem Bösen immer was Gutes machen. Wir lösen uns und wir trennen uns und dann plötzlich hast du Frieden und Ruhe innen drin. Das ist wichtig. Und du hängst nicht mehr an diesen Sachen. Und deshalb, Josef hat alles verloren. Er hat nicht einmal seinen Rock mitgenommen. Das haben sie im Blut getaucht und einem Vater nach Hause geschickt. Deshalb nackt nach Ägypten verkauft worden. Vielleicht eine Decke schnell umgewickelt. So kam er nach Ägypten. Mit nichts, mit gar nichts. Man darf vor Dornen und Disteln nicht zurückschrecken. Vor Spannungen und Widerständen. Weißt du, aus dem Fluch sollst du Segen machen. Dornen und Disteln werden wachsen. Aber mach daraus was Nützliches. Rode die Dornen. Und die Dornen wirst du erst roden können, wenn du die innere Ruhe hast, hier drin. Innere Ruhe. Und Gott kommt zu dir, wenn du hier Ruhe hast. Und solange du keine Ruhe hier drin hast, wird Gott nicht zu dir einkehren. Gott ist ein Gott, der nur am Sabbat arbeitet. In Ruhe arbeitet. Die Schöpfung ist vollendet. Da ist nichts mehr zu tun, da ist alles schon festgelegt und Gott kommt erst in Aktion, wenn du zur Ruhe gekommen bist. Das ist der Tag Gottes. Das ist der Tag Gottes. Und da fängt gesundes Leben, normales Leben, stabiles Leben, gesegnetes Leben. Die meisten Christen sind in sich nicht gestimmt. Sie sind verstimmt. Weißt du, und Gott will mit deinem Leben, dein Leben soll ein Instrument sein in der Hand Gottes und Gott will mit deinem Leben spielen, Musik machen. Aber das ist so chaotisch, da widerspricht ein Ton dem anderen. Und das ist grausig. Wenn Gott anfängt, bei vielen Menschen zu spielen, du, das ist zum Weglaufen. Und kein Wunder, dass solche Sachen passieren. Viele sind falsch gepolt. Wer in Gott ist, der ist in Frieden. Weißt du, im Schlaf wirst du von Gott belehrt. Im Schlaf wirst du von Gott gesegnet. Die meisten Menschen schlafen nicht richtig. Wer den Glauben an Gott verlernt hat, der kann nicht mehr richtig schlafen. Der träumt Albträume, Horrorträume, schreckliche Träume. Im Schlaf triffst du all die großen Entscheidungen deines Lebens. Im Schlaf. Deshalb, wenn du etwas Schwieriges hast oder was zu erledigen hast, du solltest mal eine Nacht darüber schlafen. Verstehst du? Das ist das Volk ohne Bibel und ohne Gott haben mehr gewusst. Du sollst mal schlafen. Und da kannst du jetzt richtig Entscheidungen treffen. Und wenn du nicht darüber geschlafen hast, eine Nacht und eine Entscheidung triffst, dann ist es Katastrophe. Ich sage es dir. Im Schlaf wirst du geheilt. Im Schlaf wirst du befreit. Im Schlaf wirst du von Gott versorgt. Im Schlaf. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf, steht in meiner Bibel. Und das musst du richtig schlafen. Alles Große ist geschehen im Schlaf. Abraham schlief ein und hat eine Verheißung bekommen für seine Nachkommen. Adam schlief ein und wachte plötzlich auf. Mensch, meine Eva ist da. Verstehst du? Wo kommt sie her? Aus meiner Rippe. Und Gott schenkt einen tiefen Schlaf. Und es passiert Großes, wenn Gott dir einen Schlaf schenkt. Einen tiefen Schlaf. Wie man sich bettet, so schläft man. Oder so liegt man. Die meisten haben verlernt, in die Ruhe Gottes einzugehen und in Gott zu ruhen. Das ist das Geheimnis eines gesegneten Lebens. Das Gute kommt nicht von ungefähr. Der gesunde Schlaf beginnt am Tag. Bei der Arbeit. Verstehst du? Dass du richtig powerst. Wie man den Tag beginnt und so, wie man den Tag beendet, das bestimmt den Tag. Wie dein Tagwerk aussieht. Wer nicht richtig am Tag lebt, der hat nachts Schlafstörungen. Der kann nicht einschlafen. Der steht morgens mit einer negativen Einstellung auf, mit Sorgen, Krankheit, Bitterkeit, Kummer, Angst und Zorn. Oh, ich könnte den fressen. Ja, nicht ausgeschlafen. Wer mit dem Wort Gottes aufsteht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Verstehst? Und steht mit beiden Beinen und lobt Gott. Da ist der Tag schon gelaufen. Da ist der Tag schon gelaufen. Das Wort Gottes, die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, muss den Rhythmus uns für den Tag angeben. Sonst sind wir im falschen Rhythmus. Statt 3-Takt, 4-Takt. Der Friede Gottes ist besser als Baldrian und Schlaftabletten. Aufstehen und schlafen gehen bestimmen die Nachtruhe. Aufstehen und schlafen gehen bestimmen die Nachtruhe. Und das ist schon ein großer Teil, ein wesentlicher Teil des guten Lebens. Gut geschlafen zu haben. Die Reaktion auf den Tag bestimmt unser Leben. Du stehst mit dem Feuer auf, stehst mit der Begeisterung auf, lebst mit der Begeisterung und sagst, oh, das ist der Tag. Dein inneres Feuer bestimmt den Tag. Die Dynamik des Geistes. Deine innere Begeisterung, das Tempo, die Lust, auf die Freude am Herrn, die Hingabe. Dein Leben kann Last oder Lust werden, je nachdem, wie du aufstehst. Also schon wieder, es regnet, es schüttet, es schneit, es stürmt, es hagelt. Weißt du, Langeweile ist anstrengend. Die meisten Leute leben ein langweiliges Leben, ein anstrengendes Leben. Für sein Glück muss man was tun. Nimm das Negative nicht in die Nacht hinein. Und deshalb ist es so wichtig, dass du alles Negative am Abend abschließt. Gott abgibst. Bevor du schlafen gehst, lieber Gott, nimm den Ärger, den Stress, den Zorn, meine Wut. Verstehst du? Nimm das weg. Ich gebe dir alles ab. Und lieber Heiland, lass mich ganz gut in Frieden schlafen heute Nacht. Gib Gott ab. Solange die Sonne noch am Himmel steht. Erledige, was du erledigen sollst. Nimm die Lasten von gestern nicht auf nächsten Tag wieder. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Gott will zu uns kommen, aber erst, wenn wir ruhig geworden sind. Und der Nacht arbeitet dann die Engel und er wacht über unser Leben und befiehlt seinen Engeln. Wann ist das? Das passiert alles nachts. Auch Gottes Menschen erleben Schreckliches. Erleben Deprimierendes, Frustrierendes. Aber Gott will uns begegnen. In 2. Chroniker 32 ist die Geschichte von Hiskia und dem Sennacherib. Weißt du,
Und es ist eine Beleidigung. Die Stadt ist belagert. Und dieser Sennherib zerspottet. Also guck mal, die Götter derer des Volkes und derer Stadt und so weiter hat nicht geholfen. Und dein Gott Jehova kannst auf den Mond schießen. Der wird dir auch nicht helfen. Und verspottet. Und dann schreibt er einen Brief. Und lästerliche Namen und Dinge. Und was macht Hiskia? Er lässt Gott lesen. Lieber Gott, lies mal, was der mir geschrieben hat, diese Rabauke. Lies mal. Er wusste, ich habe Gott abgegeben und dann, er hat geschlafen. Er hat geschlafen und er wusste, Gott wird für mich streiten. Und in der Nacht hat Gott gestritten. Plötzlich ging der Engel des Herrn durch das Lager der Assyrer und 183.000 Mann starben. Überleg einmal, so viel hat Amerikaner nicht einmal in Irak gehabt an Soldaten. Die ganze Armee wurde liquidiert. Ein Engel, einmal nur ein durchgegangen. Aber Gott hat gelesen und Hiskia musste lernen, Gott abzugeben. Und das ist das Geheimnis eines guten Lebens. Lerne die Dinge Gott abzugeben. Den Brief Gott hinzulegen, lies mal. Und der Herr hat ihn errettet aus der Hand des Assyrers. Gott hat alles im Griff, Gott hat die Kontrolle. Das musst du wissen, du musst keine Angst haben. Aber du musst zuerst deine ganzen Ängste Gott abgeben. Alle eure Sorgen werfet auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Das will gelernt sein. Gutes Leben kommt nicht von ungefähr. Du hast es in der Hand, es liegt an dir. Was dein Leben erfüllt, was dein Leben bestimmt und wie dein Leben weiterverläuft, du hast es in der Hand. Gib Gott ab die Dinge. Das, was du zu Herzen nimmst und reinlässt, das bestimmt dein Leben. Die Ängste. Oh Gott, mein Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Ich blick nicht durch, ich habe Angst. Aber Heiland, ich gebe dir mein Herz. Es ist nicht nur, dass sie sagt, Herr Jesus, du bist jetzt mein Heiland. Das ist einmal im Leben passiert, das ist die Lebensübergabe. Aber Gott sagt, gib mir dein Herz jeden Tag neu. Er will jeden Tag neu dein Herz haben. Nicht nur ab und zu mal und gelegentlich. Sei immer voll des Heiligen Geistes, wenn du leer bist. Ich sag dir eines, und das ist, wie kriege ich gutes Leben? Kommt nicht von ungefähr. Werde voll Heiligen Geistes. Sonst kommen da die ganzen Teufel, 7 Dämonen, schlimmer als die ausgefahren worden sind. Die kommen und die versuchen, in dein Leben einzudringen, rauben dir die Ruhe, rauben dir den Frieden. Das Schlechte kommt immer von außen und du musst stark sein, innen drin. Nachts musst du gut schlafen für den Kampf des Glaubens. Lass die Geister nicht zurückkommen. Gib ihnen keine Chance. Du bist befreit worden, damit du ein Tempel, eine Wohnung des Heiligen Geistes wirst. Und du bist jetzt du bestimmst es, du hast es in der Hand, ob es vorwärts geht oder rückwärts mit dir. Wenn du Gott nicht dienst, deine Bestimmung nicht erfüllst, kommen die ganzen alten Räuber und alten Geister wieder zurück und die bedrängen dich, bestürmen dich. Wer nicht unter dem Kommando Jesu steht, den wird der Feind befehligen. Deshalb unter der Herrschaft Christi sein. Jeden Tag neu. Herr, auch heute stelle ich mich unter deine Herrschaft. Herr, befiehl du, ich will gehen. Das ist jeden Tag sich neu entscheiden. Nicht nur einmal, ja, ich habe mich bei der Taufe für Jesus entschieden. Nein, jeden Tag neu. Und wisse, du bist nicht für den Urlaub gerettet, sondern für ein Schlachtfeld. Nicht für den Urlaub. Weißt du, wir sind gerettet worden für den Kampf des Glaubens. Die Dornen und Disteln. Und da müssen wir durch. Da bleibt uns nichts erspart. Wir sind zur Freiheit berufen. Und da musst du dich durchsetzen, deinen Weg finden. Freiheit ist nicht nur, weißt du, der Starke ist überwunden. Aber was nützt es, wenn du immer noch im Knast sitzt? Die Tür ist offen. Du musst ausbrechen. Es liegt an dir, ob du rausgehst oder nicht. Ja, mich hat noch niemand rausgeführt. Du glaubst doch nicht, dass dir jemand rausführt. Der Herr sagt, die Tür ist offen, hau ab. Hau ab, die Tür ist offen. Weißt du, die Wahrheit wird dich frei machen. Und nur dann kannst du kreativ sein, dann kannst du Dinge unternehmen, wenn du frei geworden bist. Draußen, im Gefängnis sind dir die Hände gebunden, kannst nichts tun. Solange du nicht befreit worden bist, solange bist du unfähig, etwas Nützliches in deinem Leben zustande zu bringen. Werde frei. Und dann kannst du aus den Dornen und Disteln was Schönes machen. Gott hat Israel erlöst aus der Sklaverei, damit sie das gute Leben leben und das gute Leben gestalten. Aber sie wollen immer ständig zurück wieder nach Ägypten. Verstehst du, immer so Sehnsucht nach mein Knoblauch, mein Kümmel. Immer Sehnsucht noch zurück, wenn wir die Freiheit des Geistes erlebt haben und begriffen haben, was es bedeutet, dann schüttel das Joch des Gesetzes ab. Leb nicht mehr so wie früher. Vergiss alles, was früher war. Leb jetzt ein anderes Leben, ein anständiges Leben, ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben. Und sag, der Herr ist mein Hirte. Und in diesem Psalm ist etwas drin, wo ich abschließen möchte und zum Schluss kommen möchte. Da heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Psalm 23. Es kommt nicht von ungefähr, das gute Leben. Aber der Herr muss mein Hirte sein. Der Herr hat das Sagen. Ich bin in seiner Herde. Verstehst du? Und da muss ich auf seiner Weide sein. Das Wasser trinken, wo er mich hinführt. Der Herr ist mein Hirte. Solange der Herr nicht dein Hirte ist, wird nicht Gutes und Barmherzigkeit dir folgen. Der Herr muss dein Hirte sein. Von morgens früh bis abends spät. Und der Hirte schläft bei seinen Schafen. Der Hirte wacht über seine Schafe. Die Schafe sind von dem Hirten abhängig. Geschwister, so vieles, könnte eine andere Predigt noch halten. Aber lass uns aufstehen und lass uns einfach dem Herrn zu, dass der Herr unser Hirte ist, unser Führer ist, unser Begleiter ist, unser Schutz. Und weißt du, da gibt es noch wenn es heißt, der Herr ist mein Hirte, der Herr hat auch einen Schäferhund. Und gute Hirten haben manchmal zwei Schäferhunde. Wenn der eine ausfällt oder wenn der eine kämpft, verstehst du, Gott hat auch Schäferhunde. Auch das gehört dazu. Und halt dich an der Herde Gottes und es wird dir gut gehen. Halte da, wo Segen ist, dann wirst du gesegnet sein. Die Bibel sagt, halt dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet bleiben. Gutes Leben kommt nicht von ungefähr. Halt dich am Herrn. Preis Gott. Der Herr segne uns.